Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Europapokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, alles Scheiße, alles Mist, wenn Bayern nicht Finale ist, Niklas Levinson.
Das ist ein schöner Reim.
Ja.
Hast du den selber ausgedacht?
Nein, der steht an so Skihütten dran. Alles Scheiße, alles Mist, wenn man nicht besoffen ist.
Man muss wirklich sagen, das ist ja nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland, diese latente Alkoholikerkultur,
Kultivierung,
die gehört eigentlich mal untersucht. Das ist, glaube ich, echt so eine nationale Psychose.
Ja, also ich glaube, das erstreckt sich sogar noch weiter als über den deutschsprachigen Raum. Ne? Also Richtung Osten zum Beispiel gibt es auch ein, zwei Kandidaten dafür. Aber ja, auf jeden Fall. Also.
Und ich finde
es... Ich hatte auch überlegt, der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit ein Bier zu trinken. Pff. Gibt's da auch noch.
Ja,
das ist auch so ein Ding, was so in so Wanderstuben dann steht, weißt du?
Der Kopf tut weh. weil ich finde auch so, was ich auch sehr spannend finde, als ich bin ja ein Aussteiger, weil das wissen ja viele, ich bin ein Aussteiger.
Ja, aus der Gesellschaft.
Aus der Gesellschaft bin ich ein Aussteiger.
Ja.
Das ist ich habe gestern mal drüber nachgedacht, inspiriert durch einen Podcast, den ich gehört habe. Mein Wunschtraum ist es eigentlich, mit 40 autark zu sein.
Ja, verständlich.
Geht das?
Ja.
Also Wasser, Strom, alles?
Geht bestimmt, ich weiß nicht, was es für Einschränkungen gibt, ob es irgendwelche gesetzlichen Einschränkungen gibt in dem Bereich in Deutschland, also ob du solche Sachen vielleicht gar nicht...
Ob ich autark sein darf oder was?
Genau, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Sachen nicht selbst produzieren darfst, aber...
Ja, was zum Beispiel?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, Uran vielleicht, aber ansonsten?
Ja, keine Ahnung, also... Was bedeutet denn für dich autark? Was willst du denn alles haben?
Eigene Lebensmittelversorgung?
Wasser, Strom.
Wasser, Strom.
Ja.
Das, glaube ich, war's.
Man sollte denken, dass es geht, also... und da gibt es ja auch durchaus interessante Konzepte.
Gibt's bestimmt.
Ja.
Was halt vollkommen klar ist, dass ich natürlich total blauäugig bin und ich habe sehr, sehr verdutzt wäre darüber, wie arbeitsintensiv das ist, selbst autark zu sein. Aber in meinem Kopf hört sich geil an.
Das ist der Job.
Genau, das ist der Job.
Ja, also das ist dein Leben. Dann, damit du autark leben kannst, ist das dein Job. Dafür machst du nichts anderes.
Ja.
Ja. Wir machen nichts anderes, außer Fußball bestimmt.
Kann man. Wir machen auch viele andere Dinge. Was ich noch sagen wollte, also ich finde es bis heute als Alkoholaussteiger faszinierend. Das endet irgendwo auch mal vom Alter her. Aber dass es so eine Periode gibt und manche, es geht um Männer vor allem, wachsen da nie ganz raus. Wie ist es passiert, dass Trinken und vor allem viel Trinken so synonym wurde mit Männlichkeit? Weil ich weiß es doch total so, dass gerade in der Anfangsphase, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, dass so Leute sehr schnell damit bei der Hand waren, also ich sag's jetzt einfach so nach dem Motto, du bist eine Pussy, wenn du keinen Alkohol trinkst.
Ich glaube, irgendwann, es geht ja für mich sogar über Alkohol hinaus, dass alles, was Männer tun, womit sie sich selbst möglichst viel Schaden zufügen, besonders Männer.
Stimmt.
Weißt du?
Alles, was schlecht
ist. Alles, was schlecht ist, sagt man, sagt es nicht, aber man ist so gesellschaftlich so, das ist aber männlich, ja. So ein bisschen die Frage, how much damage can you take? Also, beginnt wirklich in den kleinsten Kleinigkeiten.
Ja, also Bill Burr hat mal gesagt, glaube ich, dass zum Beispiel Männer dafür ausgelacht werden, wenn sie einen Regenschirm dabei haben.
Ja, solche Sachen, das meine ich wirklich, ja. Oder wie mir mal gesagt worden ist, weil ich schwarzer Kaffee trinke. Oh, du willst besonders männlich sein. Solche Sachen, weißt du? Und da hat man auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ein schwieriges Männlichkeitsbild geschaffen.
Mats Hummels wollte auch besonders männlich sein, hat deswegen gesagt, ich habe keine Angst vor diesem Eckball.
Nee.
Ich wuchte ihn einfach mit meinem kleinen Schädel rein oder auch mit der Hummelsrübe.
Ja, so klein ist der Schädel gar nicht. Die Hummelsrübe, wie sie von dir gecallt wurde,
Eckball. Ja, da kommen wir gleich zu. Denn Borussia Dortmund hat das eigentlich Unmögliche möglich gemacht. Der BVB ist tatsächlich ins Finale der Champions League eingezogen, hat das geschafft, was der FC Bayern nicht konnte. Und hat das sogar getan, indem sie PSG in Paris mit 1-0 geschlagen haben.
So ist das. Und alles, was sie dafür brauchten, waren 11 gute Freunde und unglaublich viel Glück.
Ja. Also, man kann nicht von der Hand weisen, wir können gleich mal über Details reden, aber ganz klar ist, so ehrlich muss, glaube ich, jeder sich machen, für diesen Finaleinzug hat es eine ganze Menge Glück gebraucht, weil bei der Menge an Chancen, ich glaube 6 Aluminiumtreffer waren es insgesamt über beide Spiele gerechnet, bei der Menge an Chancen, die PSG in beiden Spielen hatte, ich glaube akkumuliert reden wir da irgendwie über einen XG-Bereich von 4-5 Toren.
Ja, ich glaube über 5 knapp sogar.
Ist es natürlich, brauchst du dafür Glück, dass du am Ende rausgehst und in beiden Partien kein einziges Gegentor kassiert. Das ist vollkommen klar, aber wir kannten auch vorher schon die Kräfteverhältnisse von Paris und Borussia Dortmund und ich finde, Dortmund hat selber sportlich den Rahmen geschaffen, indem sie das Glück ergreifen konnten. So würde ich es formulieren.
Ja, 100%. Und ich finde auch, das muss man dazu nämlich sagen, Dortmund kann mit Fug und Recht dazu sagen, ist uns scheißegal.
Vollkommen egal, vollkommen egal.
Es sieht sich Statistik, dieses, also ne, das Hinspiel gewinnt der BVB, wir erinnern uns, dank eines Tor von Niklas Füllkrug 1-0 in Dortmund. Und dann geht's am Dienstagabend in Paris zur Sache. Dass die Dortmunder da die Außenseiterrolle annehmen würden, ist vollkommen klar. Und ich habe ein paar schöne Statistiken für dich. 70% Ballbesitz PSG. Pure Possession Time, das heißt, wie viele Minuten hatte der BVB den Ball am Fuß in diesem Spiel? Was schätzt du?
Boah. Sowas ist immer sau schwierig.
Ja, ist auch super schwer.
Netto-Spielzeit meistens immer so 60 Minuten.
Also ich sag dir die Dead-Time.
13 Minuten.
Es waren tatsächlich 16.
Okay.
16 Minuten zu 37,55. Mhm. Also ja, 37,55.
Ja.
Auf der anderen Seite. Sprich, der BVB hat Außenseiterfußball gespielt. Aber genau das macht sie ja auch in der Champions League so stark.
Können sie sehr, sehr gut. Und ja, sie spielen Außenseiterfußball. Aber ich finde auch hier, zumindest in der ersten Halbzeit würde ich das attestieren, dass der BVB eine gute Varianz drin hatte in wir lassen uns fallen und wir warten ab oder wir laufen auch mal situativ an, versuchen mal früh zu stören. Also ich finde, da war eine Mischung vorhanden, die ich attestieren würde, weil ich glaube, wenn du von Anfang an wirklich nur hinten drinne stehst, nur den Druck absorbierst, wie du es am Ende ja auch gemacht hast, als dann Süle reinkam, als du umgestellt hast auf eine Fünferkette, wo klar war, okay, wir verteidigen das nicht vor dem 16er, sondern im 16er, im Zweifelsfall ja, mit einfach vielen Körpern, vielen Beinen, alles weg, dann glaube ich, überlebst du das auf die Art und Weise nicht. Dortmund, würde ich sagen, hat schon versucht, hin und wieder mal Druck auszuüben und mal eine Pressing-Sequenz zu haben, wo man mal PSG im Aufbau gestört hat, weil ich glaube, wenn du, wie gesagt, über 90 ja, Minuten nur erst
in das, was du die letzten 20 Minuten halt, machst,
genau, wenn das du das machst nicht über 90, dann überlebst du es, glaube ich.
Nee, nicht. Das ist so. Und es spiegelt sich auch ganz gut im Attack-Momentum wieder. Da sieht man nämlich, dass der BVB gerade so Halbzeit 1, Mitte und in der zweiten Halbzeit immer wieder so kurze Entlastungsphasen hatte, wo man versucht hat, die Pariser zu attackieren. Und das ist dann eben von Erfolg gekrönt in Form von Mats Hummels in der 50. Minute nach einem Eckball. Köpft er da ein zum 1-0.
Ja, und das ist, also wir saßen, also mit wir meine ich Christoph Kröger und Lena Kassel, wir saßen gemeinsam bei uns im Stream, haben das Spiel geschaut und diese Ecke entstand ja auch, glaube ich, das war dieser Rückpass von Marquinhos.
Wo Adeyemi Druck macht, ne?
Genau, und Marquinhos den Ball unpräzise zurückspielt und Donnarumma die Ecke nicht verhindern kann, auch sehr bitter die Art der Entstehung natürlich. Mhm. Vor allem hat er, glaube ich, vorher, unmittelbar vor dieser Situation trifft, Seire Emery ebenfalls den Pfosten, ja, hat er diese Riesenchance.
Ganz rechts da, dieser genau. Volley. Wahrscheinlich die größte Chance von allen, weil der war wirklich absurd, den an den Pfosten zu
bringen. Ja, das war eine riesen, riesen Chance eben zur Führung für PSG und dann im Umkehrschluss diese Ecke. Und ich saß da und hab dann so zu den beiden anderen gesagt, so einfach auf Verdacht, so jetzt so eine Hummelsrübe. Ich könnte mir vorstellen, so eine Hummelsrübe jetzt wie 2014 gegen Frankreich, als er auch den 1-0-Siegtreffer gemacht hat, weil ich so ein Gefühl hatte. Und dann kommt der Ball ja auch rein. Er setzt sich halt wie ein Spieler, der 10 Jahre mindestens oder mehr als 10 Jahre mehr Erfahrung hat als sein Gegenpart Beraldo, der da bei PSG verteidigt hat, einfach clever gegen ihn durch und netzt dann zum 1-0 ein. Und du hast dann im Nachgang, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, dass es eine Wiederholung gab, wo man Hummels sieht. Ja. Und du meintest, man sieht in seinen Augen, der weiß, ich schieße hier ein Tor.
Mit wirklich, es gibt so einen Zoom auf sein Gesicht, wo man noch so die Köpfe seiner Gegenspieler auch mitzieht. Und da ist ein Gesicht so viel entschlossener als alle anderen und hat diesen Ball dermaßen fokussiert, mit, ja, wie ein Raubtier, das seine Beute fokussiert. Und ja, in diesem Zusammenschnitt oder in dieser Wiederholung sieht man wirklich, dass Mats Hummels da einfach mit 100% Überzeugung in diesen Kopfball reingeht. Und so schlägt er dann auch eben ein. Und es passt ja auch wirklich sehr, sehr gut in diese Champions-League-Saison des BVB, dass Mats Hummels das, ja, nicht ganz entscheidende Tor, weil am Ende ist es kumulierte Ergebnis 2-0, aber das gefühlt entscheidende Tor von Mats Hummels erzielt wird, passt schon sehr, sehr gut rein.
Es ist halt insofern entscheidend, glaube ich, dass es halt ganz, ganz viel Druck vom BVB, ja, wegnimmt. Du weißt erstmal, okay, die brauchen 2 Tore, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Also das war schon, glaube ich, sehr, sehr vorentscheidend, ja, ja, dieser Treffer, den Mats Hummels da macht. Weil
ist halt nur auf dem Papier nicht entscheidend, weil es 2-0
definitiv, definitiv. Und ja, Hummels spielt eine überragende Champions-League-Saison. Überragend, das muss man so sagen. Das gilt aber auch für seinen Nebenmann Nico Schlotterbeck.
Ja.
Und den möchte ich echt nochmal hervorheben, weil also Hummels kriegt die Headlines A wegen des Treffers, aber auch, weil die...
Weil er Mats Hummels ist auch.
Weil
er ist 35 Jahre alt und Mats Hummels.
Genau. Das gibt dir einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn er diese beiden Sachen auf dich zutreffen. Nicht viele Leute sind 35 und Mats Hummels.
Nee, ganz wenige sind, habe ich mal gelesen.
Und weil Schlotterbeck...
Einer in 82 Millionen ist irgendwie die Ratio.
Ja, tatsächlich. Und weil für Schlotterbeck gilt, Er hat ja im Hinspiel auch den Treffer von Füllkrug vorbereitet mit diesem langen Ball. Und er ist auch in diesem Spiel mit großem, großem Abstand der BVB-Spieler, der für den meisten Raumgewinn verantwortlich ist. Also keiner ist so wichtig dafür, dass der BVB in diesem Spiel Meter nach vorne gemacht hat, wie Schlotterbeck, vor allem über sein Passspiel. Die Spieler, die er am meisten angespielt hat, und das gibt in meinen Augen auch eine Aussage darüber, wie der BVB gespielt hat, weil Schlotterbeck auch der Spieler war, der die meisten Pässe überhaupt gespielt hat beim BVB. Die meisten Pässe auf Madsen, das ist recht naheliegend, weil er einfach links neben ihm spielt. Die zweitmeisten auf Niklas Füllkrug, 6 Stück. Also eben diese Bälle in die letzte Linie, manchmal hoch, aber auch zweimal in dem Spiel, wo er wirklich flach durch die PSG-Reihen durchspielt und dann Füllkrug findet und 4-mal auf Ryerson. Auch das war wieder ein Thema, diese Verlagerungsbälle, wenn PSG versucht hat, die eine Seite zuzustellen, dass dann Schlotterbeck derjenige war, der immer wieder rechts rüber verlagern konnte und da auch wieder Ryerson das ein oder andere Mal, wie schon im Hinspiel, in die Show kam. Diesmal nicht ganz so effizient und nicht ganz mit demselben Output und der Gefahr wie im Hinspiel, aber auch diese Verlagerung wieder. Deswegen, ich finde, Hummels hat sich diese Blumen allesamt verdient. Aber Schlotterbeck darf man ruhig nochmal hervorheben, weil das ist ein Spieler, der, wie gesagt, ich betone es immer wieder, so stark unter dem Ersteindruck, der von ihm entstanden ist, beim BVB leidet, weil die Wahrheit ist, dass er überragend spielt und ich würde mich in den meisten Spielen zumindest zuletzt und ich würde mich dazu auf ein Fenster lehnen zu sagen, du findest keine 5 Innenverteidiger im europäischen Spitzenfußball, die im Aufbauspiel, im progressiven Passspiel besser sind als Nico Schlotterbeck.
Das kann schon sein. Big Shot Schlott, wie er auch genannt wird. Ja. Definitiv. Wir hatten ja gestern einen Offline-Talk noch durchgeführt, wo wir uns, oder ich mich zumindest, ich glaube, du auch dafür ausgesprochen haben, dass eigentlich Schlotterbeck in den EM-Kader gehört.
Ich finde, das Thema sollten wir hier mitnehmen, weil wir haben es gestern für 30 Leute gemacht.
Genau.
Hier hören ein paar mehr zu.
Also was ich gesagt habe, war ja im letzten Kader vor der Europameisterschaft, wir wissen ja auch, es gibt jetzt noch die Möglichkeit für Nationaltrainer, 3 Spieler mehr zu nominieren. Unter anderem war ja Robin Koch und Waldemar Anton drin. Robin Koch wäre für mich ein Kandidat, der definitiv gestrichen gehört. Und Hummels und Schlotterbeck sind für mich beides Kandidaten, die mitfahren sollten. Bei Hummels ist so ein bisschen die Frage, ist er bereit, in der zweiten Reihe mitzufahren? Aber bei Schlotterbeck ist für mich, weil der wird es ja 100% machen. Der würde ja garantiert sagen, ist kein Problem für mich. Ich setze mich auch auf die Bank, auch wenn er natürlich ein toller Fußballer ist. Aber für mich Spieler, die mit dieser Qualität und die beide elementar, das waren zwei der besten Spieler im BVB in Hin- und Rückspiel beim BVB, die ganz elementar an diesem Champions League Finaleinzug entscheiden.
Gerade Viertelfinal, Halbfinal, würde ich sagen, wurden diese beiden so eminent wichtig.
Und dann kann man da auch einfach drüber sprechen, ob die da nicht reingehören.
Man muss darüber sprechen. Ich glaube nur, es wird am Ende darauf hinauslaufen, vor allem beim Thema Mats Hummels, auf die Frage, möchte Julian Nagelsmann dieses in Anführungszeichen Risiko eingehen? Man sollte meinen, Mats Hummels ist da klug genug für, um vielleicht selber auch zu sagen, okay, ich bin 35, das ist meine letzte Chance auf ein großes Turnier und einfach dabei zu sein im eigenen Land reicht mir schon aus und ich bin bereit, dafür zurückzustecken, aber vielleicht steckt das einfach auch nicht in seiner Natur, vielleicht ist er einfach nicht dieser Typ.
Und das ist okay, das kann sein.
Kann sein und wir haben ja jetzt, also das Thema war ja jetzt präsent auch, als wir umgeben waren von dem einen oder anderen Sportmedienschaffenden, der vielleicht auch Ohren näher dran hat als wir an der einen oder anderen Stelle.
Genau, wir müssen einmal sagen, wir waren auf einem großen Networking-Event, waren wir eingeladen und da hatten wir die Möglichkeit, mit vielen anderen Fußball-Creatern aus Deutschland zu sprechen. Das war sehr interessant für
uns. Und der Tenor, der so durchklang von Leuten, die vielleicht auch mal ein Ohr am FC Bayern dran hatten etc., ist, dass Hummels eben ein sehr starker Charakter ist, aber dadurch vielleicht auch ein schwieriger Charakter. Und das ist ja auch für uns nicht überraschend, diese Erkenntnis. Und ich glaube, Nagelsmann setzt im Zweifelsfall darauf, klare Hierarchie in der Mannschaft zu haben, klare Innenverteidiger Nummer 1 und 2, in dem Fall Tau und Rüdiger, und dann im Hintergrund 2 Leute, wenn es jetzt Waldemar Anton und Koch wären, die happy sind dabei zu sein, die Rolle akzeptieren und die, wenn du sie brauchen würdest, qualitativ trotzdem in Ordnung sind.
Ja, das ist nämlich eben die Geschichte, die man immer wieder betonen muss. Ein Kader in der Realität ist eben nicht dasselbe wie zum Beispiel bei FIFA. Du nominierst einen Kader bei so einem Turnier. Wenn du eine Nation bist wie Deutschland, die eine relativ große Auswahl hat, dann nominierst du nicht nur nach, das sind die 23, 26 in diesem Fall, besten Spieler, sondern du musst eben gucken, dass du eine gewisse Homogenität im Kader hast, aus verschiedenen Gesichtspunkten, aus sportlicher Natur, aber eben auch aus charakterlicher Natur. Und da liegt die letzte Einschätzung, ob das gegeben ist, dann eben bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Aber die Statistiken von sowohl Nico Schlotterbeck als auch Mats Hummels suggerieren auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass sie beide bei der Europameisterschaft im Kader stehen sollten.
Definitiv, definitiv. Ich würde gerne noch ein, zwei Worte zu PSG verlieren, die ja im Vergleich zum Hinspiel was verändert hatten. Sie haben Mbappé den Gefallen getan, eine Konstellation zu schaffen, in der er sich eigentlich tendenziell am wohlsten fühlt, nämlich mit einem klaren Neuner neben sich. Jetzt muss man sagen, Gonzalo Ramos war super enttäuschend, weil ich finde, er war erstmal
hat nicht stattgefunden,
wenn man überlegt, dass Füllkrug ja zumindest, wenn er auch kein Tor macht, der ist präsent, der macht Bälle fest, der ist irgendwie eklig zu bespielen.
Ramos macht halt beides nicht in dieser Champions-League-Saison. Genau. Ne? Er macht keine Tore und macht nichts Ekliges.
Genau, ich hatte null das Gefühl, dass der irgendwie als Körper, als in seiner Präsenz für die Dortmunder da ein Problem darstellt.
Und er soll ja eigentlich so ein Ankerspieler sein.
Genau.
Soll,
ne? Und hat ja sogar zwei gute, gefährliche Abschlusssituationen gehabt, die er beide daneben setzt. Das heißt, die Rechnung geht mit ihm nicht auf. Dementsprechend wurde er auch nach 63 Minuten ausgewechselt. Mbappé blieb auch blass, was in meinen Augen richtig war und besser war als im Hinspiel. Im Hinspiel hat noch sehr, sehr oft in diesem, also die gehen ja eigentlich immer aus ihrem 4-3-3 in 3-2-5 über in der Offensive, hat noch sehr oft Nuno Mendes, den ja eigentlich linken Innenverteidiger, im Aufbau gegeben. Das haben sie jetzt in dem Spiel häufiger verändert. Da hat dann Fabian Ruiz hinten gespielt. Macht deutlich mehr Sinn, da Nuno Mendes in der offensiven Position zu haben, weil er eben auch da seine größten Qualitäten hat. Du hast ihn letzte Woche schon angesprochen, als wir darüber sprachen, so die Frage, wie gut ist eigentlich diese PSG-Mannschaft? Und nach diesem Spiel, wo ich ein bisschen mehr Auge drauf hatte auch, stimme ich dir ganz und gar zu. Wen man sehr, sehr positiv herausheben muss, wer überragend war in dem Spiel auch, fand ich, also überragend vielleicht ein bisschen zu groß, aber wer richtig stark war, ist Vitinha.
Ja, also finde auch, Vitinha ist einfach ein krasser Spieler. Und da haben sie ja auch eine, so vom Spielertyp passt das ja bei PSG rein, sie hatten immer so einen im Mittelfeld mit dabei. Und Vitinha ist auch in diesem Spiel einer der besten PSG-Spieler. Die Dortmunder, was ich noch interessant war, was du ja gerade eben schon gesagt hast, Niklas Füllkrug hat ja an sich offensiv relativ geringen Impact gehabt. Aber er macht eben im Vergleich zu seinem Gegenüber, wann immer der Ball in seine Richtung kommt, wann immer der Ball, und das war nicht so häufig, im letzten Drittel von PSG unterwegs ist, ist Füllkrug mit seinen Bewegungen, mit seinen Läufen, wie er sich anbietet, ein Spieler, den du verteidigen musst, wo du aktiv dranbleiben musst. Und er hilft da dem BVB auch, ohne überhaupt irgendeinen großartigen Impact offensiv auf das Spiel zu haben, nur mit seiner Anwesenheit, mit seiner Physis und damit eben genau das Gegenteil von dem, was auf der anderen Seite Gonzalo Ramos macht.
Gehe ich komplett mit. Also ich finde auch, das war ein Spiel, wo er sich reingehauen hat und das geht ja für alle Dortmunder. Das war ja auch, also es ist ja auch von der Energie her einfach eine gute Leistung gewesen. Also die wirkten einfach wirklich angezündet und das ist ja auch das Schöne daran, weil wir haben ja beim BVB eine Saison mit super vielen Störfaktoren, Störgeräuschen. Wir haben einfach den sportlichen Misserfolg in der Bundesliga, das Ausscheiden im DFB-Pokal, recht chancenlos gegen den VfB Stuttgart. Mhm. Es gab immer mal wieder auch Nebengeräusche oder so ein bisschen Meldungen darüber, dass es auch zwischen Teilen der Mannschaft, vor allem eher den arrivierten Spielern und Edin Terzic, gekracht haben soll oder zumindest das Verhältnis nicht ideal sein soll. Das Schöne ist halt, der Rahmen hier ist so groß und das ist so offensichtlich eine einmalige Chance, dass all das egal
wird. Make-up für alles.
Make-up für alles. Du kannst alles andere wirklich komplett vergessen, weil der Rahmen ist ja auch so, also Marco Reus ist das eine Thema, dass der einfach seine BVB-Laufbahn begonnen hat mit einem Champions-League-Finale im Wembley und sie beenden wird mit einem Champions-League-Finale in Wembley, ist übertrieben krass.
Das ist
aber
unglaublich.
Auch Mats Hummels, vergisst man ja gerne, hat ja auch noch keine Champions League gewonnen.
Ja.
Und auch für ihn ist das sehr wahrscheinlich, wird er auch wissen, die letzte Chance, diesen Pott zu holen, diesen Titel zu holen. Das heißt, selbst wenn du diese beiden Spieler hast, die vielleicht sogar zu denen zählen, die vielleicht mal angeeckt sein könnten mit Edin Terzic, was auch immer, das wird alles egal. Alles andere rückt in den Hintergrund.
Und der BVB macht eben nach diesem 1-0 dann genau das, was man von Edin Terzic und der schwarzen Magie erwartet. Sie ziehen sich komplett zurück. Die durchschnittliche Pressinghöhe geht um 15 Meter zurück.
Ja.
Passes per Defensive Action müssen wir nicht nochmal erklären. Fällt auf zwischenzeitlich 45 Pässe.
Ja klar, du nimmst halt... Du nimmst halt jemanden raus aus dem Mittelfeld und bringst Niklas Süle rein. Das ist natürlich klar, da geht es darum, Fünferkette, fehlt ja jemand eben davor, das heißt natürlich kann PSG dann mehr spielen, mehr in die Szenen kommen und die haben wirklich gesagt, okay, wir verteidigen das einfach im Zweifelsfall weg im Strafraum und haben das ja am Ende auch mit viel, viel Glück natürlich auch trotzdem erfolgreich getan. Zu PSG noch zwei Worte, weil ich finde wirklich das bemerkenswert, erstmal was für ein unfassbarer Trottel Ousmane Dembélé ist.
Das ist krass, ne?
Der ist einfach, ganze Ausstrahlung ist einfach ein Trottel.
Ich sag's einfach mal, mit ein bisschen Bösartigkeit schon fast hinten raus, wie er da in Zweikämpfe geht und so.
Und ist für mich exemplarisch dafür, weil PSG ist eine Mannschaft, das haben wir schon mal gegen City gesehen, da war es mir auch egal, aber die, und das ist, glaube ich, einfach Kultur von oben nach unten weitergereicht, weil wir kennen das ja hier, du siehst ja Khalifi immer wieder mal auf der Tribüne sitzen.
Mit der wollte doch irgendwann mal einen Schiri in den Hals umdrehen.
Giftigen, so versteinerten Blick, der hat schon mal die Schiri-Kabine gestürmt nach einem Ausscheiden. Und da treffen für mich komplett diese Mourinho-Worte zu. For PSG, it's not a dream, it's an obsession.
Ja.
Und
ja, ja.
Das siehst du halt komplett. Und diese Mannschaft verliert in meinen Augen, gerade in den letzten Minuten, wenn das ausdroht und wahrscheinlicher wird, total ihre Nerven.
Weil also, die nicht von einem Traum getrieben sind, sondern von Angst.
Von Angst, ja. Genau. Von Angst getrieben sind. Und Dembélé packt da zwei, drei Grätschen aus, die, wenn das Trefferbild ein bisschen anders ist, wenn er ein bisschen anders trifft, mit einer roten Karte bestraft werden müssten.
Ja, dann geht er. Sehe ich ganz genauso. Und ist nicht schön, aber ist umso schöner, dass der BVB diese Mannschaft eben schlägt. Und wir, du hast dich ja im Stream auch schon geoutet und ich habe ja nicht mitgestreamt. Ich saß mit unserem Kollegen David im Hofbräuhaus zu Hamburg, habe da geschaut.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, mit mehreren Kilometer Unterschied zueinander, ich habe euch nicht zugeschaut, eine ähnliche Sache verkündet. Und die war, unabhängig vom Ergebnis des FC Bayern direkt nach diesem Spiel, wir wollen, dass der BVB die Champions League gewinnt.
Auf jeden Fall.
Der BVB hat unseren Support.
Ich will das absolut, weil es auch eine schöne Geschichte wäre. Und also mir reicht wirklich Marco Reus dafür aus. Ich wünsche diesem Spieler, der so viel Pech in seiner Karriere hatte, was eben Verletzungen zu schlechten oder also Timing für Verletzungen ist meistens immer schlecht, aber viele Verletzungen hatte zu sehr, sehr bitteren Zeitpunkten, der sehr, sehr nah dran war, teilweise auch an Titeln, wie gesagt, ein Champions League-Finale verloren, eine Meisterschaft am letzten Spieltag verloren. Ich gönne ihm einfach diesen Titel, weil dieser Champions League-Titel würde die Erzählung von Marco Reus Karriere
komplett
schlagartig verändern.
Und dann würde er BVB-Ikonen ist er eh schon im höchsten Regal, aber dann würde man darüber reden, wer ist denn eigentlich über Marco Reus?
Wer ist eigentlich über Marco Reus? Wenn der Spieler jetzt zum Abschluss nach all den Jahren die Champions League gewinnt, dann ist das eine berechtigte Frage. Und ich gönne ihm wirklich, dass seine Erzählung auf den letzten Metern nochmal so eine Wendung kriegt.
Und ich finde, der BVB, es gibt einige Gründe in diesem Kader, warum man es ihn einfach sehr gönnen kann. Ne? Also, guck mal, Niklas Füllkrug hat vor 2 Jahren zweite Bundesliga gespielt. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ich sag's wieder. Der hat das Spiel noch nicht gefunden, in dem er nicht mitspielen kann.
Ja.
Das Spiel wurde noch nicht gespielt und wir haben Champions League Halbfinale gesehen, in dem Niklas Füllkrug nicht mitspielen kann. Mats Hummels, du hast gerade schon ein bisschen das Bild gemalt, warum das für ihn immer bedeutend ist. Marco Reus, genau dasselbe. Sebastian Haller kommt im Januar von einer Krebserkrankung zurück, gewinnt den AFCON und hat jetzt die Chance, die Champions League zu gewinnen. Karim Adeyemi, von der deutschen Öffentlichkeit und auch von uns, immer wieder angezählt und kritisiert, vollkommen zu Recht.
Ja.
Champions League-Finale. Jadon Sancho, bei Manchester United der Aussätzige, das gescheiterte Talent, Champions League-Finale. Emre Can, der Kapitän, der höchstwahrscheinlich nicht gut genug ist. Und in der Bundesliga bleibe ich auch dabei. Champions League-Finale. Es ist einfach diese Mannschaft.
Und der dann zu Recht sagen kann.
Ich sage was Gemeines, was ich gar nicht so sage, aber so simpelig. Es ist so eine Truppe von Aussätzigen, die da zusammengefunden hat. Jeder hat sein eigenes kleines Päckchen, seine eigene kleine Motivation. Jeder hat seinen Grund, warum er es besonders braucht. Und da ist was Besonderes entstanden in dieser Mannschaft.
Marcel Sabitzer, für den der FC Bayern ein bisschen zu groß gewesen
Niklas
ist.
Süle. Wenn er jetzt keine große Rolle. Ryerson, wo jeder sagt, was macht der da?
Ja, schon. Also wenn du's willst, findest du fast zu jedem Spieler so eine kleine Story von jemandem, der jetzt den Leuten zeigen kann. Also, der es denen zeigen kann, wer auch immer die sind. Manchmal sind wir die, manchmal sind andere die.
Jeder von diesen hat denen im Kopf. Jeder von denen denkt an irgendjemanden, wenn er sagt, jetzt zeige ich es euch.
Genau das. Und das ist eine tolle Story. Wir sind beide im BVB-Boot.
So
und in dem lässt es sich auch noch gut sitzen, nachdem Real Madrid ins Champions-League-Finale eingezogen ist. Und ich würde sagen, nach einem weiteren herzlichen Glückwunsch Borussia Dortmund zu dieser historischen Leistung, können wir weiterziehen Richtung zweites Halbfinale.
Und das ist eben das von dir angesprochene Real Madrid versus FC Bayern München. Wir wissen alle, das Hinspiel endet 2-2. Wir wissen alle, um hier mal Jimmy Butler zu zitieren, don't let us get one. Gilt für Real Madrid immer in diesem Fall, don't let us get a goal. Die Bayern führen nach 68 Minuten 1-0. Und sie führen auch noch nach 88 Minuten 1-0. Aber nach 91 Minuten liegen sie 1-2 hinten.
Und auf dem Weg dahin, auch dadurch, dass wir gerade die Vorlage vom Vortag hatten, hat sich das so angefühlt, als ob das vorbestimmt wäre. Ja. Als ob das gewollt sei von irgendeiner höheren Instanz, wie auch immer man sie nennen möchte, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern erneut im Wembley aufeinandertreffen. Weil auch hier muss man ja sagen, ich würde sogar, also vom Gefühl her dann teilweise von der Größe der Chancen fast nur eklatanter. Aber es war schon so auch, dass der FC Bayern enorm viele Momente überstehen musste und dass auch Real große Chancen hatte, wo man dachte, okay, irgendwie soll das nicht sein, irgendwie kriegen wir den Ball heute nicht rein und es hat sich sehr stark danach angefühlt, als ob der FC Bayern in dieses Champions-League-Finale einziehen würde. Und
Real Madrid war die bessere Mannschaft.
Ja, ganz klar. Also ganz, ganz klar, der FC Bayern hatte seine Momente, die aber leider immer noch vor dem Abschluss in sich zusammengefallen sind. Wir hatten einmal, glaube ich, Serge Gnabry, der ja auch früh ausgewechselt werden musste. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner, also wirft ja auch den Plan schon mal ein bisschen
auch schon wieder länger.
Ja.
Ja.
Also,
der Angriff über links, würdest du sagen, wo er Harry Kane dann sucht, ne?
Wo er Harry Kane sucht und wo der Ball so ein bisschen aussieht, als ob er gefangen gewesen sei zwischen der Entscheidung Abschluss oder Abspiel. Ja.
Leroy Sané, als er da rechts durchkommt, hat er kurz wirklich Leck gehabt in der
Form. Einfach ein Leck in sich gehabt. Da gab es nochmal eine Situation, wo, glaube ich, eine potenziell gefährliche Umschaltmoment ist, wo der Ball in den Rücken kommt.
Dann gab es die Situation, wo Harry Kane den Pass flach spielt und Toni Kroos ihn abgrätscht und sonst wäre Sané wirklich durch gewesen.
Das heißt, so diese im Keim lagen da ganz viele vielversprechende Momente für den FC Bayern auf der Straße, die sie aber nicht gut ausgespielt haben. Und Real Madrid kam dagegen schon sehr, sehr oft gefährlich in den Strafraum, hatte diesen erst den Pfostenabschluss, wo Neuer schon vorher dran war und dann danach auch noch pariert. Generell muss man sagen, bis zur 88. Minute reden wir über einen Manuel Neuer, wo du sagst, okay, das ist einfach der Manuel Neuer, Prime Manuel Neuer, der auf der größten aller Bühnen eben auch seine größtmögliches Leistungspotenzial abruft.
Genau so einen Manuel Neuer brauchst du, wenn du gegen Real Madrid zu Hause bei Madrid ins Champions-League-Finale einziehen willst, natürlich.
Genau.
Jemand anderes auf der anderen Seite, ne, weil wir gerade gesagt haben, viele Chancen, er spielt Vinicius Junior, dreht den stets bemühten, das muss man ihm lassen, Joshua Kimmich, so dermaßen auf links über diese 90 Minuten, dass sich ja auch Thomas Tuchel hinten raus genötigt sieht, durch Wechsel Kimmich zu unterstützen.
Genau, und dann kommt eben da auch ein dritter Innenverteidiger, der es möglich macht, leichter auch mal mit zwei Leuten rauszuschieben und auf außen zu doppeln, zu verteidigen. Und wir haben ja ein Scouting-Tool, Y-Scout, die auch für solche Spiele immer solche Match-Reports erstellen und dann eben auch Daten bereitstellen. Und da ist zum Beispiel also im Duell Vinicius Junior gegen Joshua Kimmich 11 versuchte Dribblings von Vinicius gegen Kimmich, da werden 10 als erfolgreich vermerkt. Mhm. Und so hat es sich auch zumindest angefühlt im Spiel, dass da wirklich kein Kraut gegen gewachsen war. Und da an der Stelle muss man wirklich sagen, also mir fällt ein Spieler ein in den letzten Jahren, der es erfolgreich geschafft hat, Vinicius kaltzustellen, das war Kyle Walker.
Ja.
Der das mal über 90 geschafft hat, wirklich dann auch, weil er eben selber ein Monster ist von der Körperlichkeit her, weil er schnell war wie solche damals noch und Vinicius zu verteidigen.
Und da braucht es also, das muss man dazu sagen, Kyle Walker ist wahrscheinlich der Beste auf seiner Position gewesen in den letzten, über die letzten Jahre. Und den brauchte es dafür.
Den braucht es dafür. Deswegen, ich glaube, Kimmich, ist insofern keine Kritik an Kimmich, dass ich glaube, ganz, ganz viele andere Spieler auf der Position hätten ähnlich scheiße ausgesehen an dem Abend.
Ich sage wirklich, ich mache Joshua Kimmich keinen Vorwurf, weil man konnte ihm ansehen, dass er es in jedem einzelnen Duell wieder mit 100% versucht hat. Er hat es halt nicht geschafft, aber er hat es immer wieder versucht.
Und erstmal, bevor wir jetzt zu dem Knackpunkt in der 88. kommen, müssen wir erzählen, wie der FC Bayern in Führung geht.
Und das ist Alphonso Davies, der du hast es schon gesagt, Serge Gnabry wird verletzt ausgewechselt. Und der vielgescholtene ehemalige Transferziel von Real Madrid oder eventuell ehemalige Transferziel, Alphonso Davies kommt rein auf der Offensivposition, eigentlich auch eine Position, wo man ihn nicht mehr unbedingt sehen wollte, und macht das 1:0 durch einen vertikalen Lauf. Und dann dreht er einmal Antonio Rüdiger ein und nagelt das Ding ins lange Eck, 1:0 Bayern.
Ja, also gerade für den Spieler, der, glaube ich, vor allem Außenverteidiger geworden ist, weil er eben nicht die Abschlussqualität hatte im letzten Drittel, die die Potenz hatte bisher, ist es, glaube ich, so eine Art, also fast schon Once-in-a-Lifetime-Abschluss so gefühlt. Also der Haken ist perfekt und dann der Abschluss ist ein Strahl ins lange Eck, wirklich überragend gemacht. Ich finde, wer da nochmal eine positive Erwähnung verdient hat, ist Harry Kane, der da mit dieser tollen Verlagerung auch den Assist für das Tor gibt. Und das ist ein Ball, der ist, glaube ich, für Stürmer nach wie vor nicht selbstverständlich, auch wenn es bei ihm so aussieht. Und ich möchte es nur hervorheben, weil das so ein Spieler ist, Harry Kane, dem ja gerne auch attestiert wird. Und es gibt da, glaube ich, auch Sample Size für, dass er trifft und trifft und trifft, aber eben in den großen Spielen, wichtigen Momenten nicht da ist. Und hier hat er zumindest, wie ich finde, mit einem Assist seinen Anteil gehabt daran, dass der FC Bayern in Führung geht.
Hat aber trotzdem auch ein bisschen was liegen gelassen, in meinen Augen.
Ja.
Er hatte diese eine Chance, die er wirklich nicht ans Außennetz nageln muss, und vorher ein, zwei Situationen, wo man sich denkt, boah, vielleicht kann man es ein bisschen cleverer spielen, vielleicht kann man es ein bisschen besser lösen, die Situation. Ich sage überhaupt kein bisschen, dass Harry Kane irgendeine Schuld trägt, denn du sagst es, er hat das einzige.
Ich sag's, glaube ich, nur auch, weil im Gesamtgefühl für mich jetzt im Nachgang der Blick auf diese Bayern-Leistung so zu kritisch geworden ist. Weil, also eine Sache, an der sich auch viele Leute auch dann im Nachgang aufgehangen haben, ist die Wechselpolitik von Thomas Tuchel. der einmal früh wechseln musste wegen der Nabri-Verletzung, der ähnlich wie es Dortmund auch gemacht hat, mit Kim einen dritten Innenverteidiger gebracht hat, um hinten einen weiteren reinzubringen. Und wo man dann drüber, wo Leute sich dann gestoßen haben, glaube ich, sind die Auswechslungen von Musiala und Kane. Aber, so wie wir es im Nachgang erfahren haben, bei beiden, glaube ich, war das, ich glaube, körperlich bedingt alternativlos.
Ja, Tuchel hat gemeint, beide, also alle vier vorne mussten einfach raus. Es ging halt nicht mehr. Und man muss ja sagen, dass Thomas Tuchel, der gestern sein erstes Halbfinale seiner Trainerkarriere verloren hat, die Rechnung geht bis zur 88. Minute perfekt auf. Denn das ist der Matchplan der Bayern, wenn man sich dieses Spiel anschaut, wenn man sich Statistiken anschaut. Das war genau das, was die Bayern machen wollten in diesem Spiel gestern. Das war die Idee. Defensiv solide stehen, vorne auf Konter lauern. Das haben sie gemacht. Die haben sie nicht immer gut ausgespielt. Aber eben das eine Mal, um in Führung zu gehen. Sprich, der Matchplan geht in meinen Augen sehr gut auf bis Minute 88. Und dann ist es ausgerechnet der viel in Deutschland rumgekommen, ne Joselu, aber du willst, glaube ich, noch was sagen davor.
Also ich finde, man kann natürlich schon am Ende diskutieren darüber, ob dann zu passiv, ob man zum Beispiel dann vielleicht nicht eher das Mittelfeld weiter stärken muss, ob man dann statt 1:1 gefühlt von den Positionen zu wechseln mit Choupo-Moting und Thomas Müller, ob man dann einen Leon Goretzka reinwirft, um noch eine frische Beine im Mittelfeld zu haben.
Das wäre der einzige Wechsel gewesen. Nur Goretzka würde ich. Beim Rest, also statt Choupo und Goretzka, da könnte ich drüber reden.
Deswegen den Spielraum, das auszudiskutieren, den gibt es halt garantiert. Das Ding ist halt, in meinen Augen, ohne diesen Knackpunkt in der 88. Minute gewinnt der FC Bayern dieses Spiel. Das ist mein 100%. Gefühl, wenn die das zu Ende spielen, in die Nachspielzeit gehen mit der Führung, der FC Bayern bringt dieses Ergebnis über die Zeit, das ist mein Bauchgefühl, aber das Neue halt daneben greift, das kann niemand einkalkulieren, kann niemand planen und es passiert auf folgendermaßen, Vinicius Junior nimmt den Abschluss so von der linken Strafraumkante, eigentlich recht ungefährlich, der tropft Manuel Neuer von der Brust ab, er kann den Ball nicht festmachen und dann hat eben Joselu, der Eingewechselte, perfekt gelauert und zum 1:1 getroffen. Und was dann krass ist, haben wir gestern auch gesagt, ist
Frenzy.
Es ist, also die sind wie ein Raubtier. Es ist wirklich wie ein Hai.
Ja. Feeding Frenzy, die gehen in so ein Futterwahn. Wie Haie wirklich auch, wenn die Blut du hast gestern im Stream gesagt, die sind wie, jetzt ist ein Tropfen Blut im Wasser und jetzt rasten wir hier völlig aus. Und wir haben gestern vor 8000 Leuten gestreamt, da haben gestern, weiß ich wie viele Millionen zugeschaut und jeder, der zwei Spiele Real Madrid in den letzten 5 Jahren gesehen hat, wusste, jetzt wird's brandgefährlich die letzten 5 Minuten für die Bayern, wenn sie sich in die Verlängerung retten wollen.
Und wurde es eben auch und Real Madrid trifft dann sehr, sehr schnell, unmittelbar danach, eigentlich in der 90. plus 1, wieder in Person von Joselu. Der Ball kommt links raus auf Rüdiger, der den Ball scharf vors Tor bringt. Man hat kurz auf Abseits spekuliert, gehofft, aber es wird dann doch noch aufgehoben. Ich glaube von Pavlovic, wenn ich mich nicht ganz täusche, der versucht hat rauszurücken rechtzeitig, aber es eben nicht mehr ganz schafft. Und nach Überprüfung hat dieser Treffer dann auch tatsächlich Bestand, wird gegeben, das 2:1 für Real Madrid.
Da muss man ganz kurz mal sich überlegen, was das bedeutet und wer dieses Tor macht und wer dieses Tor vorbereitet. Das ist Real Madrid und das ist der Mindset von Real Madrid. Entschuldigung. Das ist Antonio Rüdiger, der die Flanke schlägt.
Ja.
Und das ist Joselu, der jetzt bei Real angekommen ist und sowas. Das ist Joselu. Das ist kein Spieler, den irgendjemand in Europa nicht hätte haben können. Und dass diese Jungs in der Kombination Real Madrid ins Champions-League-Finale schießen, das ist einfach wirklich elitärer Mindset.
Wo zwei ehemalige Stürmer von Hannover 96 aufeinandertreffen werden, mit Joselu und Niklas Füllkrug. Genau, 2:1. Und also, wie gesagt, das war diese 3 Minuten, die vergehen zwischen 1:1 und 2:1. Da lag es so in der Luft. Es lag so krass in der Luft. Jeder hat es gespürt, glaube ich, dass da Real wirklich auch selber merkt, okay,
Stadion gekocht.
Wir haben nicht nur ausgeglichen, wir haben ausgeglichen, indem der absolute Rückhalt und Felsen dieser Mannschaft im Tor gepatzt hat, was natürlich auch so eine Art Ripple-Effekt hat von Unsicherheit, die abstrahlt auf den Rest der Mannschaft. Wenn du plötzlich merkst, was, der Typ, von dem wir alle dachten, der ist hier heute invincible, der macht einen Fehler. Und das ist wirklich einfach also animalisch, die Art und Weise, wie sie es dann ausgenutzt haben. Dann kommt aber der Moment, der den bitteren Nachgeschmack eigentlich produziert. Weil ich glaube, bis hierhin, selbst durch den neuen Patzer, du kannst dich am Ende als Bayern-Fan hinstellen und sagen, wir haben uns über 2 Spiele wacker geschlagen, gut verkauft. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und beide Spiele betrachten, die Fülle an Chancen betrachten, vor allem die Real im Rückspiel hatte, ist das wahrscheinlich sogar verdient, dass wir hier knapp ausscheiden.
Und das schreibe ich genau so. Es ist dann immer noch, ohne das, was wir gleich besprechen, immer noch unglaublich bitter wegen irgendeines Verlaufes in beiden Spielen, späte Gegentore. Man wurde realisiert, wie schon viele, viele andere großartige Mannschaften der Fußballwelt. Aber das, was dann eben passiert in Minute 99 oder was auch immer, wir sind lange, lange tief in der Nachspielzeit, ist eben das, was diesen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Und das ist Folgendes: Die Bayern greifen an, Mut der Verzweiflung, Masraoui, De Ligt in der letzten Reihe, Höhe Antonio Rüdiger, langer Ball. Masraoui läuft, der Ball kommt in meinen Augen von Ferland Mondi, köpft er ihn zurück ins Zentrum, dort steht De Ligt, schiebt ihn ein und die Bayern steht 2-2, es riecht nach Verlängerung, aber der Assistent hatte die Fahne gehoben, der Schiri hatte abgepfiffen und das beides sind, ja, Fehler der Offiziellen.
Absolut, also mittlerweile ist ja klar, dass so, man eigentlich sagt, solche knappen Szenen lässt du eben zu Ende spielen, um dann im Zweifelsfall lieber zurücknehmen zu können, als bereuen, dass man halt zurückgepfiffen hat, ja, wo ein reguläres Tor möglich gewesen wäre. Jetzt habe ich irgendwie einen Ausschnitt gesehen aus irgendwie einem VAR-Guide, was auch immer, dass da steht, dass das eigentlich gelten soll für Szenen, in denen klar ersichtlich ist, dass es eine Torchance ist oder wird. Jetzt war das ja einfach, aber der Pfiff kam ja ungefähr beim Kopfball in die Mitte.
Genau. Also der lange Ball kommt, das ist die Abseitssituation und dann quasi beim nächsten Kontakt kommt der Pfiff.
Genau, und zu dem Moment ist halt nicht noch, im Moment des Pfiffes ist nicht klar, dass der Abschluss kommen wird, aber trotzdem, wir sind uns einig, lass die Scheiße laufen.
Ja, also,
lass es laufen, genau. In die Größe des Moments, lass es laufen, klär's danach auf im Zweifelsfall, das ist immer noch der bessere Weg. Weil wir werden jetzt
im ganzen Spiel zeigt er keinen Abseits an. Ich habe jetzt nicht genau jede Szene mir angeschaut, aber ich würde behaupten, dass sehr, sehr wenige Abseitssituationen direkt gepfiffen worden sind, sondern eher eben nach erstmal laufen lassen, so wie es eben gang und gäbe, nicht nur in der Champions League ist, sondern in der Bundesliga und in jedem europäischen Wettbewerb. Und ich meine, der Linienrichter hat sich danach bei De Ligt entschuldigt.
Ja, ich habe generell, der Schiedsrichter gespannt, hat sich entschuldigt. Thomas Tuchel hat gesagt, das ist Champions League Halbfinale, das ist nicht der Moment für Entschuldigung. kann ich auch.
Das ist eine gute Aussage. Ja,
kann ich auch verstehen. Also er meinte, wir werden natürlich, weil wir faire Sportsmänner sind, die Entschuldigung annehmen, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht der Moment gerade für Entschuldigung, das ist der Rahmen hier. Und ich verstehe auch den Frust darüber, weil wir werden, was wir nie erfahren werden, ist, wenn die Szene ausgespielt wird, ob das Tor dann trotzdem fällt, weil Lunin macht ja schon nichts mehr. Also inwiefern beeinträchtigt der Pfiff dann, wie Real das zu Ende verteidigt, fällt das Tor trotzdem, aber dass wir halt dieses Fragezeichen haben und dass es auch bleibt, macht's halt so enorm bitter, weil man kann sich, glaube ich, generell im Leben auch immer im Zweifelsfall besser damit arrangieren, wenn man sich irgendwann einfach eingestehen muss, den Fehler habe ich gemacht. Wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas Externes, was nicht in deiner Macht lag, gegen dich gelaufen ist, dann ist das, glaube ich, schwieriger, sich damit dann am Ende irgendwie abfinden zu können.
Ja, es ist eben diese Situation, die einem das Gefühl gibt, dass man den Bayern was genommen hat. Und wir beide haben großen Respekt vor Real Madrid. Wir haben eine gewisse Verehrung für Real Madrid, ganz klar. Und trotzdem kann man sagen, es ist schon nicht ganz unauffällig, dass sehr, sehr häufig solche Entscheidungen zugunsten von Real fallen.
Ja, und wir haben natürlich nichts, was wir konkret ins Feld führen könnten, als irgendwie Beweislage oder was auch immer. Aber spannend ist, glaube ich, dass als ich glaube, es gab schon mal eine Szene, oder wo Tuchel moniert hatte, da ist, glaube ich, er rausgeflogen gegen Real Madrid, auch von Ancelotti trainiert, mit demselben Schiedsrichter. Mhm. Und da gab es, glaube ich, die Szene, wo Ancelotti und der Schiedsrichter so einen kleinen Flachs-Moment hatten gemeinsam, wo dann Tuchel moniert hat, dass es einfach sich nicht gehören würde, dass es einfach einen Eindruck erweckt von, okay, wie neutral ist der hier eigentlich auf dem Platz. Wir werden nichts nachweisen können. Ich finde es auch einfach schade, weil ich finde eigentlich, dass der Schiedsrichter bis dahin ein sehr gutes gemacht hat. Ein sehr gutes Spiel gemacht. Gilt für beide Halbfinals. Ja. Ich finde auch hier Orsanto.
Und sogar über 4 Spiele, würde ich sagen.
Ja, Turpin letzte Woche ebenso. Heißt der da doch Daniele Orsato, der zum Beispiel, finde ich, auch bei PSG Dortmund super stark war.
Das war, glaube ich,
der sich dann auch auf die Versuche, Elfmeter zu schinden, 0 eingelassen hat. Ich finde eigentlich, dass die Schiedsrichterleistungen im Halbfinal sehr, sehr stark gewesen sind. Dann kommt halt dieser eine Moment, das macht es halt so extrem bitter und ich gehe komplett mit. Wir haben nichts Handfestes. Aber wenn ich so mein eigenes Leben als Fußballfan reflektiere, die Mannschaften, die gefühlt, also in meinem Kopf abgespeichert sind, als die am meisten Bevorteilten, sind Spanier.
Ja,
100%. Real Madrid und Barcelona.
Ja.
Und dass das Gefühl da ist, glaube ich, kommt zumindest schon irgendwo her. Das ist nicht aus der Luft gegriffen.
Ja, also, ja. Ja, wirklich, ich werde hier nicht den großen UEFA-Skandal aufmachen und ich glaube auch, dass diese Situation, die war so unglaublich verworren, von vorne bis hinten auch, denn die Diskussion, auch, wir haben es ja live gesehen und auch danach, die Diskussion, die man geführt hat, war ja, im ersten Augenblick war ja die Diskussion, ist Masraoui im Abseits? Dann war ja die Diskussion, ist der über, Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn er am Abseits ist, ist er überhaupt, nimmt er überhaupt Einfluss auf das Spiel? Von wem kommt der Ball? Also diese Situation war von vorne bis hinten einfach sehr verdreht. Und es ist unglaublich, unglaublich bitter für die Bayern. Aber ich weigere mich, das Skandalwort hier in den Mund zu nehmen.
So weit möchte ich auch nicht gehen. Ich glaube, wie gesagt, am Ende steht ein Ausscheiden, dass man noch immer noch hauptsächlich selbst zu verantworten hatte, weil dass man 2-1 in Rückstand geraten ist, das ging nun mal eben auf die eine Kappe, das war vor dieser Entscheidung oder vor diesem kontroversen Moment. Und wie gesagt, wenn man den Spielverlauf nimmt, wenn man die Gesamtheit der Chancen nimmt, dann glaube ich, kann man sich schon so ehrlich machen und sagen, dass Real Madrid sich das tendenziell eher verdient gehabt hätte. Also FotMob gibt mir hier eine XG-Verteilung von 2,95 zu 0,35.
Ja.
Also es ist schon so, dass man das einfach am Ende attestieren muss. Deswegen kann man, glaube ich, als Bayern-Fan trotzdem gefrustet sein. Ist ja auch vollkommen klar. Es ist die erste titellose Saison seit der Saison 2011-12.
Ja.
Verdammt lang her.
Muss man immer machen. Du sagst immer verdammt lang her, dann muss ich das immer hinterher sagen.
Dass ich respektiere es und schätze es. Sogar, das macht, kann ich ganz offen sagen. Super bitter, aber jetzt steht halt diese titellose Saison und vielleicht braucht es die auch auf irgendeine Art und Weise. Denn auch das war bei uns, bei unseren Talks Thema, dass beim FC Bayern, glaube ich, eine sehr, sehr große Latenz herrscht zwischen falschen Entscheidungen und sportlichen Konsequenzen, die du dafür tragen musst, weil gerade in der Bundesliga das Gefälle zwischen ihnen und dem Rest so lange so groß gewesen ist, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich.
Dass man die Fehlentscheidung sich leisten konnte.
Genau, und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr von der Hand zu weisen gibt, wo es das erste Mal auch kein Lorbeerblatt mehr gibt, mit dem du dann irgendwie Sachen abdecken kannst. Also letztes Jahr war es zum Beispiel dann eben doch die Meisterschaft, obwohl DFB-Pokal seit Jahren schon enttäuschend ist, Champions League dreimal im Viertelfinale ausgeschieden war. Und jetzt ist zum ersten Mal alles blank, du hast nichts mehr. Und das ist vielleicht auch der richtige Moment. Und was Bayern auch braucht, glaube ich, vielleicht, um
mächtigen Reset zu machen.
Den Reset zu machen, den es wahrscheinlich auch benötigt.
Ein Gedanke noch weil gestern auf Twitter, du hast wahrscheinlich auch gesehen, kam ja dann die Geschichte auf mit, wenn Linienrichter laufen lassen sollen, dann können die ja nur Fehler machen. Die können ja nur verlieren, ne? Die können ja nur mehr Schaden anrichten, als sie quasi, die sollen ja nur klare Entscheidungen deutlich anzeigen. Mein großes Argument pro Linienrichter ist, wenn wir jedes Mal auf den VAR abwarten müssen, kratze ich mir Augen und Ohren aus. Ohren auskratzen ist schwierig.
Ja.
Aber darum geht's halt ganz klar. Die klaren Entscheidungen zeigt der Linienrichter an. Der Schiri kann die nicht sehen von hier. Und das spart uns 6 VAR-Entscheidungen pro Spiel. Von daher
man kann nicht alles in die Hände des großen Bildschirmgotts legen. Nee. Das geht nicht. Nee. Sonst wären wir alle wahnsinnig, glaube ich. Was mir ein bisschen leid tat auf irgendeine Art und Weise, wobei es eigentlich keinen Grund dafür gibt, weil er auch selber genug Mist gebaut hat über die Saison und auch Dinge gemacht hat, die ich durch und durch unsympathisch finde, mit der versuchten Rückholaktion von Jerome Boateng, die ja definitiv nicht an Thomas Tuchel gescheitert ist, der damals sportliche Entscheidungen treffen wollte. Aber als er dann da steht im Field-Interview und ich glaube, er musste wirklich vieles bei sich halten, um nicht zu weinen. Also das gibt da wirklich Bilder von Thomas Tuchel, wo der extrem glasige Augen hat, wo ich dachte, okay, das geht ihm sehr, sehr nahe gerade das da. Und das tat mir so ein bisschen leid, tat es mir trotzdem, weil ich finde schon, dass er ja auch in widrigen Umständen in dieser Champions League-Kampagne als Trainer, von dem man wusste, dass er geht, noch wirklich viel rausgeholt hat.
Ja, und man hat eben gesehen, wie viel es ihm bedeutet hätte. Und das ist ja klar, mit dieser Mannschaft diesen Weg zu Ende zu gehen. Jetzt ist das nicht möglich. Das öffnet, glaube ich, für den BVB tatsächlich, und so absurd das klingt, eine größere Chance, das Finale zu gewinnen. Weil ich glaube, gegen Bayern hätte ich im BVB wirklich 5% Chance gegeben. Gegen Real sind es ein bisschen mehr. 5 ist jetzt einfach nur in den Raum gesprochen.
Ja, aber
sie werden für mich noch klarer Außenseiter.
Also ich bin zu 100% bei dir, zu 100%. Denn ich bin auch ganz, ganz klar der Meinung, wenn Bayern gegen Dortmund im Finale spielt, dann ist das so aufgeladen mit Historie und Bedeutung und tendenziell auch immer mit Dortmund, die beweisen müssen, dass die Bayern schlagen können, weil sie haben es jetzt in der Liga mal getan, fair enough, aber
also jedes Spiel, das nichts mehr bedeutete und
wenig bedeutet hat, würde ich auch sagen, und ich glaube wirklich, dass es für Dortmund rein von der vom psychologischen her, vom Druck her leichter ist, in dieses Spiel gegen Real zu gehen, wo du
alleine, weil du das Kopfkino 2013 nicht hast, selbe Stadion, selbe Mannschaften.
Du kannst einfach guten Gewissens Underdog sein, ohne zu wissen, dass auf der anderen Seite die zweite Finalpleite auf dich wartet gegen denselben Verein.
Den du auch noch wahrscheinlich am drittmeisten hast in Deutschland.
Genau. Und von daher, ich glaube, für Bayern war das im Vorfeld des Spiels eine geile Motivation, dass Dortmund auf sie warten könnte, gewartet hätte. Umgekehrt ist es ganz klar, glaube ich, für Dortmund, ob das sportlich so ist, müssen wir rausfinden. Aber ich rein vom Kopf her, glaube ich, ist es die angenehmere Situation, in das Finale gegen Real Madrid zu gehen.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, jetzt gehen wir zu unseren Tipps fürs Wochenende. Und da werden wir vielleicht es etwas kürzer halten bei einigen Spielen, wo es um nicht mehr ganz so viel geht. Bei Augsburg gegen Stuttgart geht es natürlich um noch Platzierungen, aber um nicht mehr allzu viel. Der FCA, da ist die Luft ganz schön raus. Ich frage dich, was denkst du?
Ja, beim FCA ist die Luft ganz schön raus, sportlich, obwohl die noch eigentlich mitspielen könnten um gewisse aber potenzielle Europapokalplätze. Ja, bei Stuttgart ist die Luft insofern vielleicht raus, dass man weiß, wir spielen Champions League, das ist sicher. Ich glaube, sie könnten vielleicht sogar noch einen VfB-Punkterekord aufstellen, weil
könnte
sein. Ist vielleicht möglich. Ich sag trotzdem 1-3.
0-2.
Leipzig gegen Bremen.
Geht um nix, das kann man glaube ich so sagen.
Schielt weiter nicht mehr?
Ach, ja, natürlich schielen die. Okay, 3-0 Leipzig. Danach können sie schielen sie nur, weil sie rund gemacht worden sind.
2-0 Leipzig.
Freiburg gegen Heidenheim, die schielen ja wohl auch alle irgendwo hin.
Ja, alle Richtung Conference League, glaube ich, das ist so der Way to go. Mhm. Freiburg macht nochmal was hinten raus. Ich glaube, könnte auch das letzte Heimspiel von Christian Streich sein.
Müsste es sein.
Müsste es wahrscheinlich sein, ne? Das gewinnen sie, glaube ich, ihm zu Ehr und gewinnen das ebenfalls mit 2-0.
Ich sag, sie gewinnen mit 1-1.
Okay. Gladbach gegen Frankfurt.
Das ist wirklich das Spiel der Mannschaften, wo nicht mehr... Ja, aber bei Frankfurt, komm, Frankfurt gewinnt 1-0.
Das Duell der Austrudler, nenne ich das.
Aber bei Gladbach auch noch aufpassen muss.
Ja, ein bisschen aufpassen noch. Das wird eine 0-0.
Ja.
Die nächste triste Nullnummer im Borussia-Park.
Köln gegen Union, das werden wir streamen am Samstag. Und ich glaube, Köln gewinnt zu Hause mit 2-1.
Möchte noch anmerken, ich kann, glaube ich, noch nicht garantieren, dass ich komme.
Ja, das können wir gleich noch offline besprechen.
Ich möchte es nur mal anmerken, weil ich glaube, am Wochenende spielt in Berlin mein glorreicher FCK.
Oh ja. Yeah.
Und die spielen am Samstag um 13 Uhr gegen, was los? Pause?
Kurze Pause.
Wir sind wieder da. Auf den letzten Metern wurde es hier nochmal sehr eng, für jemanden zumindest. Köln gegen Union, das ist auch sehr, sehr eng. Kölns letzte Chance und es ist der beste Gegner, den sie hätten kriegen können, denn es ist die einzige Mannschaft, bei der sie, glaube ich, darauf hoffen können noch, dass sie da vielleicht noch sich dran vorbei bewegen, wobei Mainz vielleicht auch noch. Lirum Larum, der FC gewinnt mit 2-1.
Das ist auch mein Tipp. Mainz gegen Dortmund.
Boah, Mainz gegen Dortmund. Dortmunds große Chance, die ist vom Hass getrieben. Mhm. Wünschen sich die große Rache am kleinen FSV Mainz 05 für letztes Jahr, dass Mainz die Frechheit besaß, nicht zu verlieren gegen Dortmund. 1-1.
1-2.
Mhm. Darmstadt gegen Hoffenheim. Sonntag 15:30 Uhr. Nein.
Könnte mir fast nicht egaler sein. 1-1.
Komm, damit da zumindest auch mal bei Hoffenheim der Baum brennt. 2-1 Darmstadt.
Schön. Bayern gegen Wolfsburg.
Bayern gegen Wolfsburg, das Duell im Kampf um die Meisterschaft, in meiner Meisterschaft zumindest.
Ja, in deinem Tippspiel.
Meinem Tippspiel.
Müsste 4-0 für Wolfsburg werden.
Ja, der VfL hat eigentlich einen großen Vorsprung, müsste eigentlich haben, rein laut der Levinson-Rechnung. Boah, ist Bayern verkatert oder sauer?
Sauer.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Dann sage ich mal 4-1.
Ja, ich sage einfach nur 2-0, aber die Bayern werden das sagen relativ souverän. Bespielen und dann hinten raus Bochum gegen Leverkusen. Da geht's viel für Bochum.
Bochum konnte zu Hause den VfB Stuttgart schlagen. Warum sollen sie nicht auch zu Hause Bayer Leverkusen schlagen können? Deswegen sage ich 1-0 VfL.
Und ich sag 1-4.
Und damit sind wir durch. Und da sind wir auch das, was der FC Bayern ebenfalls ist, nämlich raus für heute. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Am Montag hören wir uns wieder im Bundesliga-Rückblick. Zum Ende nochmal der Hinweis, der hier noch von vielen Leuten gehört werden dürfte, dass wir auf Tour gehen. Karten könnt ihr, glaube ich, finden über einen Link in den Shownotes. Macht es gut, auf Wiedersehen.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen.
Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist.
Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren.
Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand.
Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können.
Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.
Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben.
Genau so ist es.
Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.